SR Info. Bilanz am Mittag.
Friedrich Merz und die Migrationspolitik. Die Abstimmung im Bundestag hat Merz am Freitag verloren. Auf dem CDU-Bundesparteitag bekommt der Kanzlerkandidat viel Applaus. Unterdessen schlägt die FDP eine Art Last-Minute-Verständigung vor. Wir sortieren das alles, mehr dazu gleich. Außerdem, wie das BSW, das Bündnis Sahra Wagenknecht, aus dem Umfragetief kommen will. Und Donald Trump und seine Strafzölle. Nun kontert China mit Gegenzöllen. Am Mikrofon heute Isabel Tentrup. Guten Tag und herzlich willkommen. Friedrich Merz bekommt einigen Gegenwind zurzeit nach den Abstimmungen vergangene Woche im Bundestag mit der AfD. Auf dem CDU-Bundesparteitag gestern bekam der Unionskanzlerkandidat dagegen viel Applaus und große Zustimmung der Delegierten. Die CDU bereitet sich auf eine mögliche Regierungsübernahme vor nach der Bundestagswahl am 23. Februar. Gemeinsam hat man ein Programm für die ersten 100 Tage in der Regierung beschlossen. Sabine Henkel.
Komplimente macht Markus Söder eher selten anderen. Für Friedrich Merz aber hat er eines im Gepäck.
Letzte Woche war schon ein steiler Move.
Letzte Woche hat Friedrich Merz den Berliner Politikbetrieb durchgeschüttelt. Er nahm die Stimmen der AfD in Kauf, um eine Mehrheit zu bekommen. Ein No-Go wurde gelebte Praxis. Der steile Move hat Merz ein paar Schrammen eingebracht. Der Kanzlerkandidat angezählt. Von wegen, sagt Boris Rhein, Ministerpräsident von Hessen, beim CDU-Parteitag.
Ich will dir, lieber Friedrich, deswegen auch ganz persönlich Dankeschön sagen, dass du stehen geblieben bist.
So klingt Aussprache bei der CDU. Am Rednerpult nur die erste Reihe. Alle, die in einem möglichen künftigen Kabinett Merz etwas werden wollen, loben und preisen ihren lieben Friedrich. Auch Karin Prien, in der Partei eine von Merz Stellvertreterinnen und gerne etwas kritischer, beteuert, an Merz Seite zu stehen. Sein Asylkurs? Richtig. Dass SPD und Grüne ihn verdächtigen, mit der AfD zusammenarbeiten zu wollen? Infam, sagt Prien.
Niemals, meine Damen und Herren, niemals. Keine Zusammenarbeit, keine Koalition, keine Minderheitsregierung. Das wird es mit der CDU Deutschlands niemals geben.
Diese Sätze hört man mehrfach. Buchstäblich jeder, der am Mikrofon steht, sagt, keine Zusammenarbeit mit der AfD. Auch der Chef persönlich.
Es gibt keine Zusammenarbeit, es gibt keine Duldung, es gibt keine Minderheitsregierung. Und da gibt es kein Wenn und kein Aber. Gar nichts gibt es da mit uns.
Die Delegierten springen auf, applaudieren kräftig und lang, so als habe Merz das zum ersten Mal gesagt. Dabei galt keine Zusammenarbeit mit der AfD stets als sein Credo bis zur letzten Woche. Seitdem gibt es Klärungsbedarf, offenbar auch bei den Delegierten. Erleichtert wirken sie, dass das jetzt so ausgesprochen wird. Einige aber scheinen noch nicht ganz überzeugt und üben vorsichtigen Protest, halten ein Schild hoch, das B-Wort steht darauf, Brandmauer. Aber nur wenige Sekunden, Security greift zu und führt die Störer aus dem Saal. Die Krönungsmesse soll nicht gestört werden, die CDU geschlossen wirken. Und das gelingt, nur sehr wenige äußern sich kritisch, wie diese Delegierte aus Baden-Württemberg.
Sind Dinge, die nicht ganz glücklich gelaufen sind, aber wo gearbeitet wird, passieren manchmal auch kleinere oder größere Fehler.
Der kleinere oder größere Fehler ist nach Merz-Lesart gar kein Fehler. Mehrheiten nur mit Hilfe der AfD, darunter versteht er noch lange keine Zusammenarbeit. Wortbruch, Tabubruch, die CDU ist sich einig, die Ampel ist schuld daran, dass die AfD so stark ist und überhaupt. Strahlend selbstbewusst geht also Friedrich Merz in den Wahlkampfendspurt. Sein Ziel ist der größtmögliche
Abstand
auf die anderen Parteien, damit er seine Pläne zur Asylpolitik umsetzen kann, die außer der AfD so nur Kleinstparteien mittragen. Gelingt es Merz, einen möglichst großen Abstand zu SPD und Grünen und auch zur AfD aufzubauen, dann wäre der Move in der letzten Woche tatsächlich steil gewesen.
Auf dem CDU-Parteitag zeigen die Delegierten gestern große Unterstützung für Friedrich Merz. Unterdessen hofft in der Migrationspolitik die FDP auf eine Art Last-Minute-Verständigung. Sie wirbt für einen Migrationspakt der Mitte, wie sie es nennt. Kurz vor der Sendung war uns dazu Markus Sambale aus dem ARD-Hauptstadtstudio zugeschaltet. Worum geht es bei diesem FDP-Vorschlag?
Also das ist ein zweiseitiger Brief des FDP-Fraktionschefs Christian Dürr an seine Kollegen und Kolleginnen von SPD, Union und Grünen. Und eigentlich sind es gar keine wirklich neuen Vorschläge, sondern mehr die Idee, etwas zu kombinieren. Nämlich den Gesetzentwurf von vergangenem Freitag zur Migration, der trotz der AfD-Stimmen am Ende ja keine Mehrheit bekommen hat. Wenn man den zusammennimmt mit Regelungen des europäischen Migrationsrechts, die für Deutschland quasi runtergebrochen werden müssen. Das ist was muss Deutschland sowieso tun. Da könnte man relativ schnell jetzt ein Zeichen setzen, dass man diese europäischen Regeln schnell umsetzt. Und diese Kombination schlägt die FDP nun vor, könnte man doch nochmal beraten und kommende Woche am wirklich allerletzten Sitzungstag dieser Wahlperiode am Dienstag dann auch abstimmen. Wenn man einen Strich drunter macht, muss ich aber auch sagen, eigentlich ist da substanziell gar nichts Neues im Vergleich zur vergangenen Woche. Deshalb frage ich mich so ein bisschen, warum sollte man sich jetzt einigen, wenn man es letzten Freitag nicht geschafft hat. Christian Dürr sagt, er habe aus der SPD da Signale bekommen, dass man so eine Einigung wolle und da bereit sei. Ich sehe das nicht so eindeutig.
Du sagst, da ist nicht viel Neues drin. Wie will die FDP das denn jetzt noch so kurz vor Ende der Legislaturperiode durchsetzen?
Also wenn man so richtig reinhaut parlamentarisch, dann würde man das mit Ausschüssen und Abstimmungen theoretisch schaffen. Der Knackpunkt wäre tatsächlich die grundsätzliche Frage, ob man sich da einigen kann. Und ich glaube, ein zentraler Punkt ist der sogenannte Familiennachzug für die subsidiär Schutzbedürftigen. Diese komplizierte Formulierung bedeutet im Prinzip, dass zum Beispiel Geflüchtete aus Syrien, die zwar keinen offiziellen Schutzstatus haben, weil sie nicht verfolgt werden in ihrer Heimat, aber weil der Bürgerkrieg ist, weil die trotzdem zum Teil schon sehr lange in Deutschland bleiben dürfen. Da ist die Frage, ob die zum Beispiel Frauen und Kinder ihre Familienangehörigen nachholen dürfen. Und Union und FDP sind dafür, dass das komplett gestoppt wird und dass niemand mehr darf. SPD und Grüne haben auch in ihren Wahlprogrammen stehen, dass das weitergehen soll, auch weil das Verfassungsgericht das zum Beispiel verlangen würde, wenn man es anders regelt. Und ich glaube, bei diesem Knackpunkt sehe ich zumindest im Moment keine wirkliche Annäherung.
Wenn wir nochmal zurückschauen, diese Abstimmung im Bundestag über das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz am Freitag in der FDP-Fraktion, gab es ja überwiegend Ja-Stimmen, aber auch Nein-Stimmen, Enthaltungen und nicht abgegebene Stimmen. Wie geschlossen steht denn die FDP hinter diesem Migrationspakt der Mitte heute?
Mein Eindruck ist, inhaltlich würde die FDP-Fraktion schon sehr geschlossen jetzt diese Pläne so sehen. Das Problem letzten Freitag, dass da ungefähr ein Viertel der FDP-Abgeordneten nicht mitgestimmt hat, das war eher das Thema, dass das zusammen mit der AfD eine Mehrheit hätte geben können. Und das waren die Bauchschmerzen, die viele inzwischen auch öffentlich formuliert haben, weil sie gesagt haben, bei so einer Abstimmung solle die FDP nicht mitmachen. Ich glaube, da ging es gar nicht so ums Inhaltliche. Denn wenn ich mir angucke, welche Position die FDP vertritt, auch jetzt in ihrem Wahlprogramm, dann müssten eigentlich alle hinter diesem sogenannten Migrationspakt der Mitte stehen.
In den vergangenen Tagen und Wochen konnte man beobachten, wie verhärtet die Fronten im Migrationsstreit sind, so kurz vor der Bundestagswahl. Welche Aussicht auf Zustimmung aus anderen Parteien oder Fraktionen hat denn der FDP-Vorschlag?
Also die Union dürfte da wahrscheinlich mitgehen inhaltlich, aber wie eben schon angedeutet, bei SPD und Grünen dürfte das schwierig werden. Vielleicht gibt es bei der SPD noch ein bisschen Bewegungsspielraum, auch gerade bei diesem Familiennachzugsthema. Bei den Grünen sehe ich den auch nach den Äußerungen von Spitzenpolitikern und Politikerinnen der letzten Stunden und Tage gar nicht. Also da ist es nicht nur dieses Verfahren, was kritisiert wurde, dass Friedrich Merz da mit seinem Vorschlag quasi kompromisslos eine Zustimmung wollte, sondern es ist wirklich auch ein inhaltlicher Knackpunkt. Und mein Eindruck ist, dass es diese Einigung jetzt kommende Woche nicht mehr geben wird.
Informationen und Einschätzungen unseres Berlin-Korrespondenten Markus Sambale. Das Bündnis Sarah Wagenknecht. Über Monate konnte es auf einer Welle des Erfolgs reiten. Kaum gegründet, zog die neue Partei im Sommer mit einem guten Ergebnis ins EU-Parlament ein. Es folgten zweistellige Werte bei 3 Landtagswahlen in Ostdeutschland. Doch kurz vor der Bundestagswahl schwächelt das BSW in den Umfragen. Ob es die Partei über die 5%-Hürde schafft, erscheint im Moment ungewiss. Eine schwierige Ausgangslage für den Wahlkampfendspurt, den Wagenknecht gestern Abend in München eingeläutet hat. Mario Kubina berichtet.
Trübes Wetter, Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt. So fühlt sich Wahlkampf im Februar an. Auch gestern Abend hier in München. Sarah Wagenknecht tritt im Wintermantel vor ihrer Anhänger.
Ich freue mich so, dass ich heute hier bin. Und ich freue mich so, dass ihr alle heute gekommen seid. weil ich finde, alleine das Bild auf diesem Platz zeigt doch, wie die Unrecht haben, die da jetzt immer erzählen, oh, das BSW, das schmiert ab, das ist klein. Nein, wir tun ihnen den Gefallen nicht.
Veranstalter und Polizei schätzen, dass etwa 2000 Menschen auf den Marienplatz in der Münchner Innenstadt gekommen sind. Keine Selbstverständlichkeit, denn fürs BSW ist das hier nicht unbedingt ein Heimspiel.
Hier überhaupt nicht. Also hier ist ja CSU-Hochburg, ne? Aber wir müssen jetzt schauen, dass wir das BSW hier weiter vorankriegen.
Sagt diese Studentin. Sie ist extra aus Nürnberg gekommen, um Wagenknecht zu sehen. Das BSW weiter voranbringen, das dürfte gar nicht so leicht sein, wie es eine Zeit lang schien. Im Sommer und im Herbst hat die neue Partei noch einen Erfolg nach dem anderen eingefahren. Erst bei der Europawahl, dann bei 3 Landtagswahlen im Osten. Aber inzwischen zeigt die Umfragekurve nach unten. Für Wagenknecht geht es jetzt ums politische Überleben auf Bundesebene. Da zählt jeder Prozentpunkt. Und im alten Westen leben nun mal mehr Wähler. Daran erinnert Klaus Ernst, der BSW-Spitzenkandidat in Bayern. Er findet München als Veranstaltungsort genau richtig.
Weil ich glaube, dass es eben nicht nur die Menschen im Osten sind, die an dieser Regierung jetzt gezweifelt haben. Und die leider eine Partei wählen, die sich im politischen Spektrum nicht gerade als Demokraten bezeichnen können.
Womit Ernst die AfD meint. Eine Partei, der Wagenknecht eigentlich das Wasser abgraben will. Mit einer harten Linie in der Asylpolitik und mit einem Nein zu den Militärhilfen für die angegriffene Ukraine.
Mit jeder Waffe, die wir weiter liefern, befeuern wir dieses unsägliche Sterben.
Warum sich der russische Machthaber ohne militärischen Druck an den Verhandlungstisch setzen sollte, sagt Wagenknecht auch diesmal nicht. Aber sie spürt natürlich, dass der Krieg in der Ukraine nach der US-Wahl für manche keine solche Dringlichkeit mehr hat. Ein Problem für eine Partei, die sich als die angeblich einzige konsequente Friedenskraft empfiehlt.
Ich weiß, viele hoffen jetzt, dass Donald Trump diesen Krieg beenden wird. Ich weiß es nicht, ob er das tut. Wenn er das macht, dann ist es wunderbar. Aber wir dürfen uns doch nicht darauf verlassen.
Es ist der Versuch, das Thema Krieg und Frieden wieder ganz nach vorne zu schieben. In einer Zeit, in der die Diskussion über ungeregelte Einwanderung alles andere überlagert. Ob das klappen wird? Klaus Ernst muss nicht lange überlegen.
Sie werden sehen, wir werden das hinkriegen, in diesem Bundestag in Fraktionsstärke einzuziehen.
Viel Zeit für Überzeugungsarbeit bleibt nicht mehr. In knapp 3 Wochen wird gewählt.
Soweit Mario Kubina. Nachrichten des Tages heute mit Linda Grothold.
In Deutschland kommt es immer öfter zu Gewalt gegen Politiker. Das Bundesinnenministerium hat im vergangenen Jahr fast 5000 Angriffe auf Abgeordnete und andere Mandatsträger registriert. Innerhalb eines Jahres ist das ein Anstieg um etwa 25%. Besonders oft kam es zu Straftaten gegen Bürgermeister, Landräte und Stadtverordnete. Als Beispiele werden Drohungen und Sachbeschädigungen genannt, aber auch direkte körperliche Gewalt. Westliche Reedereien haben offenbar im großen Stil Tankschiffe an Russlands sogenannte Schattenflotte verkauft. Zu diesem Ergebnis kommt ein internationales Rechercheprojekt, an dem auch die ARD und die Süddeutsche Zeitung beteiligt waren. Demnach haben sich auch deutsche Reedereien an den umstrittenen Geschäften beteiligt und damit mehr als 200 Millionen Euro verdient. Den Recherchen zufolge wurden seit Beginn des russischen Angriffskrieges insgesamt mehr als 200 Schiffe an die russische Schattenflotte verkauft. Diese besteht aus nicht registrierten Tankern, die Russland für seinen Ölexport nutzt, um Sanktionen zu umgehen. Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post hat die Gewerkschaft Verdi auch im Saarland und in Rheinland-Pfalz erneut zu Warnstreiks aufgerufen. Betroffen ist auch das Briefzentrum in Saarbrücken. Dadurch kann es wieder zu Verzögerungen bei der Zustellung kommen. Verdi verlangt eine Tariferhöhung von 7% bei einer Laufzeit von 12 Monaten sowie 3 zusätzliche Urlaubstage. Das Anne-Frank-Zentrum zeigt ab heute die Wanderausstellung »Lasst mich ich selbst sein« in der Justizvollzugsanstalt Saarbrücken. Sie zeigt die Lebensgeschichte von Anne Frank. Mehrere Gefangene der JVA sind während der Schau als Ausstellungsbegleiter tätig. Sie sollen Mitgefangene durch die Ausstellung begleiten und Fragen beantworten. Bundesweit wird die Wanderausstellung in Justizvollzugsanstalten, Schulen und Jugendeinrichtungen gezeigt. In der JVA in Saarbrücken ist sie noch bis 16. Februar zu sehen.
dass man sich eines Tages für einen Handelskrieg mit den USA würde wappnen müssen. Lange schien so etwas völlig unvorstellbar. Aber jetzt versetzt Trumps Androhung von Strafzöllen die Börsen in Unruhe. Und in Brüssel beraten die EU-Staats- und Regierungschefs, was sie US-Strafzöllen notfalls entgegensetzen könnten. US-Präsident Trump hatte Kanada und Mexiko massiv mit Strafzöllen gedroht. Doch anders als angekündigt will er sie vorerst nun doch nicht erheben. Nachdem Mexiko die Stationierung von 10.000 Soldaten an der Grenze zu den USA versprochen hatte, gaben Trump und Kanadas Premierminister Trudeau am späten Abend gestern bekannt, auch sie haben sich auf eine engere Zusammenarbeit an der Grenze geeinigt. Eine wichtige Rolle bei der Entschärfung des Zollstreits spielt auch die nordamerikanische Autoindustrie. Martin Ganselmeier berichtet.
Flavio Volpi ist Präsident der Vereinigung der kanadischen Automobilzulieferer. Die Unternehmen, dessen Interessen Volpi vertritt, wären am heftigsten von Strafzöllen betroffen. Dennoch sieht Flavio Volpi im Interview mit der ARD den nun vorerst für 30 Tage entschärften Handelskonflikt erstaunlich gelassen. Schon in Trumps erster Amtszeit hat er mit dessen Ministern verhandelt. Kanadas Wirtschaftskraft ist zwar deutlich kleiner als die des großen Bruders im Süden, aber Volpi sagt selbstbewusst, die amerikanische Autoindustrie ist auf die kanadischen Zulieferbetriebe angewiesen. Kanadische Zulieferer betreiben 156 Produktionsstandorte in 19 US-Bundesstaaten, etwa die Hälfte davon in Michigan. Einzelne Autoteile überqueren vor der Endmontage die Grenze zwischen den USA und Kanada bis zu 7 oder 8 Mal. Die Automobilindustrie in ganz Nordamerika funktioniert seit Jahrzehnten grenzüberschreitend und just in time, also ohne große Lagerbestände. Sowohl die US-Autohersteller als auch die kanadischen Zulieferbetriebe arbeiten mit einstelligen Profitmargen. Strafzölle in Höhe von 25% hätten zur Folge, dass Autoteile auf beiden Seiten der Grenze nur noch mit erheblichen Verlusten hergestellt werden können. Ein durchschnittliches Auto würde um $3.000 teurer, ein SUV sogar um $7.000. Die nordamerikanische Autoindustrie käme innerhalb einer Woche zum Erliegen, sagt der Präsident der Vereinigung der kanadischen Automobilzulieferer, und es käme zu Klagen gegen die Strafzölle.
We would see the industry grind to a halt within the week and probably end up in court.
Nicht die kanadischen Zulieferbetriebe würden als erste klagen, so Volpi, sondern die großen US-Autohersteller General Motors, Ford und Chrysler. Und das mit guten Erfolgschancen. Denn Trump kann Strafzölle nur mit der Begründung einführen, die nationale Sicherheit Amerikas sei in Gefahr. Ein Argument, das vor Gericht kaum Bestand haben dürfte. Wie kann ernsthaft ein in Toronto gefertigter Pickup-Truck von General Motors ein nationales Sicherheitsrisiko für Michigan sein, wenn die Hälfte der Autoteile und 55% der Materialien in diesem GM aus Michigan kommen? Der Präsident der Vereinigung der kanadischen Automobilzulieferer glaubt nicht, dass Donald Trump eine solche Blamage riskieren will. Auch deshalb suche Trump nun nach einem gesichtswahrenden Ausweg. Trumps eigentliches Ziel, da ist sich Volpi sicher, sind vorzeitige Neuverhandlungen des nordamerikanischen Freihandelsabkommens USMCA. Das Abkommen hatte Trump 2018 selbst ausgehandelt und damals als das beste Handelsabkommen der Welt gefeiert. Eine Neuverhandlung ist erst für Juli 2026 vorgesehen. Trump aber will sofortige Nachverhandlungen. Mit dem Ziel, den US-Anteil an der nordamerikanischen Autoproduktion von derzeit 75% auf dann 85% zu erhöhen. Im Klartext, Trump will mehr Jobs in der Autoindustrie zurück in die USA holen.
Soweit Martin Ganselmeier. Die Zölle gegen Mexiko und Kanada hat die US-Regierung also erstmal verschoben, was auch an möglichen Auswirkungen auf die nordamerikanische Autoindustrie liegt. Aber mit China bleibt es ernst. Die von Trump erhobenen Zölle auf Waren aus China treten heute in Kraft. Chinas Führung kontert mit Gegenzöllen. Eva Lambi-Schmidt berichtet.
Die Reaktion Chinas auf die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle auf chinesische Waren kamen sofort, nachdem diese in Kraft traten. Das chinesische Finanzministerium hat eine Reihe von Gegenmaßnahmen angekündigt. Zusatzzölle in Höhe von 15% auf Kohle und verflüssigtes Erdgas aus den USA, Ausfuhrkontrollen für mehrere seltene Metalle und Rohstoffe, die wichtig sind für Hochtechnologie und erneuerbare Energien beispielsweise, und Abstrafen für weitere US-Unternehmen. Jörg Wuttke war früher Präsident der Europäischen Handelskammer in China und ist jetzt Unternehmensberater in den USA bei der Albright-Stonebridge Group. Er glaubt nicht, dass China mit Zöllen gegen die USA größeren Schaden anrichten kann und dass China auch kein Interesse daran habe, den seit Jahren andauernden Handelsstreit mit den USA weiter zu eskalieren.
Amerika verschifft einen Container nach China, China verschifft 5 Container nach Amerika. Also von daher ist das auch schwierig für die Chinesen, jetzt wirklich größer Schaden anzurichten. Wir werden aber auch sehen, wie weit Xi Jinping, der Präsident Chinas, interessiert ist, sich mit Trump zu treffen. Wenn er jetzt mit der größeren Sanktionen kommt gegen Amerika, wird Trump sicherlich noch eine Schippe oben drauflegen. Daran hat, glaube ich, China auch kein Interesse.
Die jetzigen Maßnahmen Chinas sind als Verhalten zu werten. Sie sind nicht wie die US-Zölle pauschal auf alle Produkte angesetzt, sondern zielen auf Waren, von denen China nicht von den USA abhängig ist. Energie hat die Volksrepublik in Teilen selbst und sie bezieht sie noch aus anderen Ländern, beispielsweise aus Russland. Luft nach oben gibt es auch von amerikanischer Seite. Trump hat während seines Wahlkampfs von Zöllen bis zu 60% auf chinesische Waren gesprochen. Die jetzt erhobenen Zusatzzölle von 10% sind ein Bruchteil davon. Die Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft schätzt Jörg Wuttke gering ein. Eventuell könnte China dadurch 0,4% seines Bruttoinlandsprodukts einbüßen. Außerdem könnten die US-Zölle dazu führen, dass chinesische Hersteller unter Preisdruck geraten. Das heißt, dass sie immer günstiger produzieren, um trotz der Zölle wettbewerbsfähig zu bleiben.
Das wird sicherlich zu Preisdruck in China fördern. Also das wird sicherlich auch dazu kommen, dass die chinesische Wirtschaft, die jetzt schon unter Überkapazitäten leidet und unter Preisdruck, noch mehr in Stress gerät. Aber große Auswirkungen erwarte ich erstmal nicht.
Ob es wie mit Kanada und Mexiko eine Einigung geben kann, um die Zölle noch abzuwenden, das ist offen. Wir wissen nicht, ob es eine schnelle Verhandlungslösung geben wird und ob die Zölle eventuell doch bis Ende dieser Woche wieder aufgehoben werden, sagte Wirtschaftsexperte Thomas Sampson von der London School of Economics in Großbritannien der Nachrichtenagentur Reuters. Was vielleicht am wichtigsten ist, wir wissen nicht, ob es sich um eine begrenzte Aktion handelt, die sich nur auf diese Länder, also China, Kanada und Mexiko, konzentriert, oder ob dies der Beginn eines umfassenderen Handelskriegs ist, den Trump mit dem Rest der Welt und zum Beispiel mit Großbritannien und Europa führen will.
Soweit der Bericht von Eva Lambie-Schmidt. Die Demokratische Republik Kongo im Osten des Landes haben sie sich heftige Kämpfe geliefert. Die kongolesische Armee einerseits, die Miliz M23, unterstützt von Soldaten aus Ruanda, andererseits. Nun hat M23 eine einseitige Waffenruhe ausgerufen. Karin Bensch.
Sie haben sich heftige Kämpfe geliefert. Die kongolesische Armee auf der einen Seite, Rebellen der Gruppe M23, gemeinsam mit Soldaten aus dem Nachbarland Ruanda auf der anderen Seite. Laut Weltgesundheitsorganisation sind bislang mindestens 900 Menschen getötet und schätzungsweise 3000 verletzt worden. Die Rebellen der Gruppe M23 haben nun eine einseitige Waffenruhe ausgerufen. Wie lange sie dauern soll, ist unklar. Ein Sprecher sagte, es gehe um humanitäre Gründe. Man wolle die Bevölkerung schützen. Bereits in den vergangenen Tagen haben sich Rebellen in Interviews betont volksnah gegeben und sich als eine Art Schutzmacht im Ostkongo präsentiert. Ihre Eroberung dagegen wollen sie verteidigen, die Provinzhauptstadt Goma weiterhin besetzt halten. In Goma liegen noch immer Tote auf den Straßen, weil die Leichenhäuser voll sind. Krankenhäuser sind völlig überfüllt mit Verwundeten. Die Regierung der Demokratischen Republik Kongo hat sich bislang noch nicht zur angekündigten Waffenruhe geäußert. Präsident Tshisekedi hatte der internationalen Gemeinschaft zuletzt Untätigkeit vorgeworfen. 2012 hatte die Gruppe M23 Goma schon einmal erobert, sich dann aber zurückgezogen auf internationalen Druck. Der Ostkongo ist reich an wertvollen Bodenschätzen, an denen nicht nur die Rebellen, sondern auch Ruanda interessiert ist. Denn die Bodenschätze bedeuten viel Geld und viel Macht.
Karin Bentsch über die Lage in Ostkongo. Wir schauen noch nach Griechenland. In der Ägäis bebt die Erde. Die griechische Insel Santorini wird seit Tagen immer wieder erschüttert. Seismologen fürchten, ein schweres Hauptbeben könnte folgen. Inzwischen haben tausende Menschen die Insel verlassen, berichtet Moritz Pompel.
Teils mit Sonderfähren und Flügen sind rund 9000 Personen runter von Santorini Richtung Festland. Gestern bildeten sich Richtung Inselhafen lange Autoschlangen. Ein mulmiges Gefühl, ja, Panik kam aber nicht auf, auch dank der strukturierten Vorsichtsmaßnahmen. Militär und Rettungskräfte sind vor Ort, vorsorglich mit Notstromgeneratoren und Rettungshunden. Sie haben Zelte errichtet, in denen im Notfall Menschen untergebracht oder medizinisch behandelt werden könnten. Für diejenigen, die vor Ort bleiben, gelten Vorsichtsmaßnahmen. Besonders steile Küstenabschnitte sind wegen Steinschlags zu meiden. Auf Videos im Internet ist zu sehen, wie es bereits zu solchen Abgängen gekommen ist. Schulen und Kindergärten bleiben die ganze Woche geschlossen. Für Reisende nach Santorini empfiehlt das Auswärtige Amt, sich von der Küste fernzuhalten, auch wegen möglicher Tsunamis. Das Handy sollten Reisende für den Empfang von automatischen Warn-SMS freischalten und sie sollten sich in die Krisenvorsorgeliste auf der Homepage des Auswärtigen Amts eintragen. Griechische Erdbebenforscher sprechen von einem besonders intensiven Phänomen. Ob tatsächlich ein schweres Erdbeben folgen könnte, ist aber völlig offen.
Soweit Moritz Pompel. Das Wetter im Saarland. Heute Nachmittag setzt sich vom Hochwald her die Sonne etwas mehr durch. In den Niederungen halten sich aber hochnebelartige Wolken. -2 Grad bis +3 Grad heute. Im Verlauf der Nacht breiten sich erneut dichte Nebel- und Hochnebelfelder aus. Nur in den höchsten Hochwaldlagen zeigen sich noch länger die Sterne. -1 Grad bis -5 Grad in der Nacht. Morgen am Mittwoch erst grau und trüb, verbreitet Nebel oder Hochnebel, örtlich ein paar Tropfen oder Sprühregen möglich. Auf den gefrorenen Böden kann es dann auch glatt werden. 2 bis 5 Grad morgen. Das war die Bilanz am Mittag. Am Mikrofon Isabel Tentrup. Danke für Ihr Interesse.
SR Info. Auslandspresseschau.
Auch heute beschäftigen sich die internationalen Pressestimmen mit der Handelspolitik von US-Präsident Trump. Die dänische Tageszeitung Politiken spricht von einem politischen Kollaps der USA. Dass die USA dabei sind, wirtschaftliches Harakiri zu begehen und sich aus dem internationalen Freihandelssystem, das sie selbst aufgebaut haben, zu verabschieden, ist eine unerklärliche Tragödie. Natürlich ist das System nicht perfekt und nicht zuletzt China hat den internationalen freien Handel ausgenutzt und verzerrt. Das ist ein Grund dafür, die Strukturen und die Abkommen zu reformieren, aber nicht alles zu zerstören, womit Trump gerade in vollem Gange ist. Der politische Kollaps der USA ist am schlimmsten für das Land selbst. Dänemark und Europa sollten auf jeden Fall am Freihandel festhalten. Wir müssen auf Trumps Regelbruch und Handelskrieg reagieren, aber den globalen Freihandel so gut wie möglich bewahren, auch ohne die USA. Die lettische Zeitung Neat Kariga Rita Avise schreibt, der Handelskonflikt zwischen den USA und China hat eine logische, mehrstufige Grundlage. Sowohl wirtschaftlich, politisch als auch global strategisch, wie zwischen zwei Hegemonen. Die Einführung von Zöllen durch die USA gegenüber ihren Nachbarn ist jedoch etwas völlig anderes. Dies gilt umso mehr, als China niedrigere Zölle auferlegt wurden. In diesem Sinne werden sich die nächsten Sanktionen, man kann sie eigentlich kaum anders nennen, gegen die EU richten, wovor Trump bereits mehrfach gewarnt hat. Die portugiesische Zeitung Público kommentiert: Trumps Erzählung, die auf der einfachen Vorstellung beruht, dass die USA bei Handelsabkommen immer verlieren, ignoriert die Komplexität der aktuellen Wirtschaftsbeziehungen. Indem er diese Realität verzerrt und historische Verbündete zu wirtschaftlichen Gegnern macht, riskiert Trump die Isolierung der USA zu einer Zeit, in der andere Mächte wie die Europäische Union und China auf der Suche nach mehr Stabilität und Vorhersehbarkeit versuchen, ihre Handelsbeziehungen zu vertiefen. Das war bereits 2018 der Fall und das wird auch 2025 nicht anders sein. Die Zeitung Lidové Noviny aus Tschechien spricht gar von Trumps historischem Vermächtnis. Viele Politiker geben während ihrer Wahlkampagne Versprechen ab, die sie dann nie erfüllen. Der amerikanische Präsident Donald Trump zeigt, dass er anders ist. Er erfüllt seine Versprechen, selbst wenn dies seinen eigenen Wählern schaden sollte. Warum macht er das? Der Grund ist seine Fixierung auf eine ausgeglichene Handelsbilanz. Er glaubt, dass alle, die im Handel mit den USA einen Überschuss erzielen, die Amerikaner beklauen. Für Trump ist es seine letzte Amtszeit. Er kann nicht wiedergewählt werden. Daher geht es ihm nicht um die Gunst der Wähler, sondern allein um die Gestaltung seines historischen Vermächtnisses. Für die Welt ist das keine gute Nachricht. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Beate Rüsop.